Hallo, hier ist Radio X und auf Radio X hört ihr jetzt die Sendung Index. Index ist ein aktuelles Magazin. In diesem Magazin bringen wir manches zur Sprache, was anderswo nicht zur Sprache kommt. Wir haben uns heute vorgenommen, einen Gegenstandpunkt zu erarbeiten. Wir wollen Argumente liefern, wir wollen entwickeln und begründen, warum in dieser Welt, in der wir leben, wir meinen, sehr grundsätzliche, sehr an die Wurzel gehende Kritik sollte hier geübt werden. Wir sind nicht einverstanden mit dem, was hier als gesellschaftliche Ordnung uns allen so serviert wird. Und darum begründen wir immer wieder unseren Standpunkt, denn im Gegensatz zu denen, die sagen, so ist es eben, brauchen Kritiker gute Argumente. Sie müssen sich darauf beziehen, was in dieser Gesellschaft passiert, um klar zu sagen, darum sind wir nicht einverstanden. Tja, und die Argumente, die wollen wir hier zusammentragen und zur Diskussion stellen. Von daher sind wir heute hier im Studio. Mir gegenüber, mein Name ist Andreas Janz, ich bin der Redakteur hier im Studio heute für diese Gegenstandpunkt-Sendung im Index. Mir gegenüber sitzt mein Kollege, und zwar ist das der Heinz.
Hallo Leute.
Und wir werden gleich uns etwas darüber unterhalten, was ist eigentlich los mit der Bundeswehr. Die Bundeswehr, das ist ein Thema. Die Bundeswehr ist ins Gerede gekommen. Und darüber wollen wir heute ein wenig in unserer Sendung sprechen. Sie ist ins Gerede gekommen, deshalb, weil in der Zeitung Bilder waren, da haben Soldaten mit toten Köpfen in Afghanistan posiert. Sie haben aus toten Knochen ihre Namen gelegt und sich dabei fotografieren lassen. Und irgendwann hat die Bild-Zeitung diese Fotos bekommen und sie veröffentlicht. Widerlich, widerlich, stand drunter. Und der Bundesminister für Verteidigung hat dazu Stellung genommen. Und auf der anderen Seite, da gab es noch eine Geschichte, die jetzt durch die öffentlichen Medien gegangen ist, nämlich der sogenannte Bremer Taliban, ein Türke, der in Bremen gelebt hat und der vor einigen Jahren in Afghanistan aufgegriffen wurde, als dort die Amerikaner jeden, der als Ausländer in Afghanistan umging, aufgegriffen haben und sie haben ihn nach Guantanamo verbracht. Sie haben ihn auch in Afghanistan gefangen gehalten und dieser sogenannte Bremer Taliban, den man auch nach einigen Jahren jetzt freigelassen hat aus Guantanamo, der hat im deutschen Fernsehen erklärt, er sei in Afghanistan nicht nur von amerikanischen Soldaten misshandelt worden, sondern die hätten ihn auch vorgeführt, deutschen Kollegen von der KSK, also Soldaten eines Sondereinsatzkommandos, und die hätten auch mal gezeigt, dass sie nicht feige sind und hätten ihm auch ein paar verpasst. Auch das hat in der deutschen Öffentlichkeit einiges an Thema und Aufsehen erregt. Darüber gibt es sogar Untersuchungsausschüsse. Und eins ist uns aufgefallen, es ist ein seltsamer Standpunkt. Der Standpunkt heißt, macht der Benimm unserer Jungs uns Ehre oder Schande. Tja, manch einer thematisiert daran die Auslandseinsätze und dann steht in den Zeitungen, dann wird in den Fernsehnachrichten und so weiter thematisiert, ist die Truppe eigentlich richtig in Schuss? Ist unsere deutsche Bundeswehr, die jetzt mit 10.000 Mann ständig im Kriegseinsatz ist, eine Truppe im Einsatz, ist sie nun unterfordert oder überfordert? Soll sie alles können für ihre Aufgaben? Hat sie genug Unterstützung durch die Politik in der Heimat? Tja, das sind alles Debatten, über die bewaffnete Macht Deutschlands, immerhin das Instrument für Kriegführung, für Zerstörung, dass diese Bundeswehr, das Soldatenhandwerk und all das, was sie tun, als abgehakt unterstellt und nur eins thematisiert, die Funktionalität, die gute und schlechte Aufgabenerfüllung der Funktionsträger. Da möchten wir doch ein etwas anderes Licht einmal darauf werfen. Also, wir meinen, es stehe doch einmal an, sich mit diesem Instrument der bewaffneten Macht, den politischen Aufträgen, die da so selbstverständlich unterstellt sind, zu befassen, die politischen Auftraggeber und Auftragnehmer aus den höheren Militärrängen geben da ja auch jede Menge sachliche Auskünfte, und zwar mit ihren täglich erbrachten Leistungen und den Erläuterungen, sogar Grundsatzdokumente, wie zum Beispiel ein Weißbuch wurde jetzt veröffentlicht. Das werden wir in jedem Fall ganz genau anschauen, auch uns für das nächste Mal vielleicht schon als Thema vornehmen. Das nächste Mal wäre also in 14 Tagen. Wir wollen heute am Material der jüngsten Aufregungen entlang einmal uns vornehmen, was kann man daraus eigentlich entnehmen über den Beruf und das Berufsbild des Soldaten. Damit gleich geht's los.
Also bevor ich mich mit dieser unappetitlichen Schädelaffäre da befasse, noch ein Diskussionsangebot. Wir vom Gegenstandpunkt unterhalten einen regelmäßigen Diskussionstermin. Den nennen wir Schurfix und der findet so im Durchschnitt alle 14 Tage statt. Jeweils immer an Montagen. Der Beginn ist 19.30 Uhr. Der nächste einschlägige Termin ist fällig am Montag, 27. November. Beginn, wie gesagt, 19.30 Uhr. Und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner Straße 69. Sofern bis dahin nicht noch was anderes Dickes passiert, kann man sich da mit uns auch über die Bundeswehr unterhalten. So, also, dann muss ich jetzt was zur Schädelaffäre sagen. Da haben die Jungs sich also nach allgemeinem Urteil in ihrer Freizeit daneben benommen, indem sie mit Schädeln posiert haben. In ihrer Dienstzeit haben sie offensichtlich alles richtig gemacht. Da ist keine Beschwerde laut geworden. Aber ihre Freizeitgestaltung, die ist in der Nation für unpassend befunden worden. Einerseits verstößt sie gegen die Moral. Die Toten soll man in Ruhe ruhen lassen, heißt die Moral. Aber vor allen Dingen, da hat man ja überhaupt kein Geheimnis draus gemacht hier bei uns, vor allen Dingen war der Stein des Anstoßes, dass diese Jungs da mit ihrer Freizeitgestaltung des Schädeltourismus, dass unsere Jungs der Nation Deutschland Schande gemacht haben. Schande statt Ehre. Das ist der Hauptpunkt der Aufregung darüber. Also auch deutsche Fußsoldaten, wenn sie denn auf Auswärtsspiel nach Afghanistan geschickt werden, die sollen sich gefälligst hinter die Löffel schreiben, auch wenn sie bloß einfache Fußsoldaten sind, dann sind sie doch Repräsentanten von Deutschland und Repräsentanten von der Gutigkeit, die Deutschland einzig und allein im Sinne hat, wenn es Soldaten auf Auswärtsspiel nach Afghanistan schickt. Und dagegen haben diese Jungs da sich offenbar vergangen. Also das gehört sich nicht für einen deutschen Soldaten. Der muss gar nicht ein höheres Tier sein, sondern schon der einfache Gebirgsjäger, der in die Gebirge von Afghanistan geschickt wird. Der soll da sich so aufführen, dass er für Deutschland Ehre einlegt. Deswegen war die allererste Reaktion, wie das in solchen Fällen so üblich ist, zu sagen, Na, das waren Einzelfälle. Naja, dann sind es, wie in solchen Fällen auch durchaus üblich, immer mehr Einzelfälle geworden. Und dann waren es halt nicht bloß die Gebirgsjäger aus Mittenwald, sondern dann waren es auch die Flachlandjäger aus Segeberg und Saarbrücken kamen auch noch ins Spiel, so dass man also Süd, Nord und Mitte alles schön beieinander hat. Und die Sache mit den Einzelfällen, naja, mittlerweile haben sie ja angeblich schon 5.500 Mann einschlägig befragt, ob die sich da vergangen haben. Aber das soll jetzt gar nicht mein Hauptpunkt sein. Der Hauptpunkt von dem, was ich hier erstmal sagen will, wo ich darauf aufmerksam machen will, das ist das. Diese Aufregung über die Sache mit den Totenschädeln, ich kann mir nicht helfen, die kommt mir reichlich künstlich vor. Ich meine, diese Aufregung über die Totenschädel, die pflegt mal wieder die Kunst des abstrakten Denkens, also des Absehens von Eigenschaften, in dem Falle des Soldatenstandes, die an dem so eigentlich unübersehbar dran sind. Die Aufregung, Menschenskinder mit Totenschädeln machen die Jungs darum. Die abstrahiert nämlich vom Berufsbild des Soldaten. Der ist nämlich ein Soldat und keine Kindergärtnerin. Der Soldat, der steht mit dem Tod auf Du und Du. Und zwar sowohl in der aktiven wie in der passiven Rolle. Der Soldat ist dafür da, Feinde zu killen und das unter Einsatz seines eigenen Lebens. Also bitte sehr, liebe Leute, das Berufsbild des Soldaten, das besteht darin, beim Feind Totenschädel zu produzieren und der Preis gewissermaßen ist der, dass unsere eigenen Jungs beim Produzieren von feindlichen Totenschädeln ihren eigenen Schädel hinhalten. Und da kommt dann auch auf eigener Seite so mancher Totenschädel raus. Das ist das Berufsbild des Soldaten. Und zwar überall und jederzeit. Von daher wundert es mich schon sehr, dass die Freizeitgestaltung mit dem Schädel aufspießen und so weiter und so zu, dass das als gewissermaßen etwas dem Soldatenstand absolut Fremdes hingestellt wird. Ja, und die Sache mit dem Totenschädel, also übrigens die Bemerkung kann ich mir auch nicht verkneifen. Der Totenschädel, naja, also bei dem möchte man eigentlich sagen, der Totenschädel, der hat das Gröbste ja hinter sich. Der hat es ja schon hinter sich. Und hat schlimmstenfalls noch die Störung seiner Totenruhe zu erleiden. Alles, was im Leben mit ihm angestellt worden ist, das hat er immerhin schon hinter sich. Es ist doch auffällig, dass am Umgang mit Totenschädeln gewissermaßen herauspräpariert wird, ein Bild des Soldaten, das vollkommen ausblendet, wofür der Soldat nach allgemeinem Wissen und Gewissen da ist. Der Soldat ist dafür da, feindliche Kombattanten umzulegen und das unter Einsatz seines eigenen Lebens. Und mir stellt sich da viel eher die Frage, bevor man so tut, als wäre die Roheit des Totenschädelaufspießens etwas mindestens dem deutschen Soldaten absolut Fremdes, sollte man vielleicht besser die Frage aufwerfen, könnte es denn nicht vielleicht sein, dass eine gewisse Verrohung beim Berufsethos dieser Mannschaft mit der Roheit ihres Berufs als Soldaten zu tun hat?
Ja, dieses Thema möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Und zwar überlegen wir mal nach der Seite. Die Berufsauffassung des Soldaten. Was macht ein Soldat? Was muss er machen? Was ist seine Pflicht? Wie erfüllt er seine Pflicht? Nun, das ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Der Soldat, zu seiner Berufsauffassung gehört es, dass er Folgendes macht. Wenn eine Nation beschließt, sie will auswärts im Nachbarland oder sehr weit weg, wie zum Beispiel Afghanistan, intervenieren, mit Gewaltmitteln dort das durchsetzen, was sie für die geeignete Ordnung hält, dort Interessen, welcher Art auch immer, mit überlegener Gewalt durchsetzen, dann ist der Soldat derjenige, der die hübsche Aufgabe hat, dies umzusetzen. Gehorsam, militärischer. Ja, worin besteht er denn eigentlich? Er besteht darin, zu parieren, zu funktionieren. Ein Soldat muss Folgendes bringen. Er darf keine eigenen Interessen, ja auch keine eigenen Überlegungen und Gefühle zum Gesichtspunkt seiner eigenen Handlungen machen. Im Gegenteil, gehorsam, militärischer heißt, der Soldat muss bedingungslos in seinem Gehorsam sein. Rücksichtslos muss er sein gegen sich selbst und andere. Die Offiziere befehlen und die Rücksichtslosigkeit ist das Prinzip, das beigebracht werden muss. Ein Offizier muss eben jederzeit zu der Kaltschnäuzigkeit bereit sein, den Willen des Menschensoldat, als hinderliche Bedingung einzusetzen. Der Wille des Menschen, der muss im Zweifelsfall eben auch gebrochen werden, denn immerhin geht es ja darum, bis zur Überwindung des natürlichen Selbsterhaltungstriebes, wie man so sagt, zu handeln, andere Leute umzubringen, und zwar Leute, mit denen man selber überhaupt kein persönliches Verhältnis hat. Das unpersönlichste Verhältnis überhaupt, dieses Verhältnis, ich bin hier Mitglied in einem Staat, der ist Mitglied und Manövriermasse eines anderen Staates. Darum und weil unsere Staaten beschlossen haben, jetzt geht es gegeneinander, wird geschossen. Tja, in dieser Hinsicht, da bleibt das, was bei sonstigen Benutzungs- und Unterordnungsverhältnissen in unserer Welt hier sonst einen Schein von Vernünftigkeit erzeugt, das bleibt in diesem Fall in jedem Fall auf der Strecke. Unterordnung als Mittel des eigenen Vorteils, diese seltsame Überlegung, hier ist sie nur störend beim Soldaten. Bei der militärischen Disziplin gilt es sicherzustellen, dass die Soldaten funktionieren, wenn sie das tun, was man ihren Job nennt. Zerstören, töten unter Einsatz ihres Lebens. Nicht anknüpfend an irgendeiner ein Trieb, Destruktionstrieb oder so etwas. Im Gegenteil, hier muss man Leute zurichten. Das muss man ihnen einschleifen. Das müssen sie, wenn sie das als Profis machen, total eingeschliffen bekommen. Darum ist Schleifer ja auch ein Fachausdruck für Ausbilder bei der Bundeswehr. Tja, und so ist es dann eben auch. Wenn Soldaten das tun, was ihnen als Soldat aufgetragen wird, in Afghanistan oder sonst wo, dann braucht es eine bestimmte Sorte Willensbildung, die zur Bewusstseinsausstattung des Soldaten passt. Was im zivilen Leben, ob mit In- oder Ausländern, verboten ist, nämlich Leute mit Gewalt bedrohen, im Zweifelsfall einfach töten. Das ist sein Job, wenn es befohlen wird. Und dass das eine Zurichtung an den Leuten braucht, das merkt man schon daran, dass alle diese Truppen, alle diese Armeen, auch die deutsche Armee, Psychologen unterhält, weil manch einer von den Soldaten hält das nicht einmal aus. Dieser Job, andere umbringen und bedrohen, traumatisiert die Leute. Tja, damit es aber funktioniert, damit es funktioniert, in Afghanistan oder im Kongo oder auf dem Balkan oder wo auch immer die Leute hingeschickt werden, um als bewaffneter Arm der Interessen der Nation andere zu bedrohen und mit Vernichtung im Zweifelsfall den nationalen Willen durchzusetzen. Ja, was braucht es dafür eigentlich? Da braucht es erstens bei den Soldaten ein total gutes Gewissen. Das, was wir machen, ist total gut. Die anderen, die haben es nicht besser verdient. Ohne ein so total gutes Gewissen, ein in sich Ruhen, das Umbringen von Leuten, manchmal passiert eben im Kriege auch Hässliches, aber dass das sein muss, das braucht man in jedem Fall. Und ein gutes Gewissen ist schon ziemlich das Brutalste, was man haben kann in dieser Hinsicht. Zweitens braucht man natürlich auch so etwas wie ein Feindbild. Ja, darauf kann man nicht verzichten. Ein Feindbild braucht man schon. Man muss wissen, die anderen sind selber schuld, weil sie beim falschen Staat mitmachen, weil sie bei der falschen Sache als menschliches Material eingeplant sind, man selber als menschliches Material aber auf der guten Seite steht. Diese Zurichtungen, die gehören unbedingt zur Ausstattung eines Soldaten, und ein gediegenes Feindbild davon, dass man mit diesen Leuten dort im Zweifelsfall eben auch gewaltsam umgehen kann, weil sie es nicht besser verdienen. Das gehört dazu. Und nun treffen solche Soldaten dann in Gefangenenlagern auf einen Gefangenen, der kommt aus Bremen und spricht Deutsch. Und dann heißt es, die hätten dem einfach mal den Schädel irgendwo gegengehauen. Und dann heißt es, nicht denkbar bei unseren Soldaten. Oder da gibt es dann Soldaten, die posieren mit Schädeln. Da ist wohl das Selbstbild von Leuten, die sich vor nichts grausen unterwegs. Vor Tod und Toten. Da grausen sich manche andere auch nicht, Ärzte auch nicht. In diesem Fall sind es eben Soldaten, die zeigen auf ihren Fotos zum Freizeitvergnügen, dass das, wovor andere Respekt, Angst, vielleicht auch Grauen haben, Tod und Tode, Tote, Totenschädel, dass sie, ganz berufsbedingt über so etwas drüberstehen. Ein kleines Freizeitvergnügen mal mit Totenschädeln rumzuspielen. Vielleicht passt das sogar zum Beruf. Vielleicht passt es sogar dazu. Oder was denken sich eigentlich die Kommentatoren? Freizeitvergnügen und Trophäen. Was denken sie sich eigentlich bei Soldaten? Plüschtiere? Wäre es das? Wäre das bei den deutschen Rambos das Richtige? In der Tat triefen die Expertenkommentare von Bundeswehrseelsorgern, Psychologen und Pfarrern nur so Verständnis für die Jungs in ihren Extremsituationen. Allerdings, so kommt der Witz an ihrem Job dann doch raus, nämlich als Bedingung ihrer Gemütslage, die dann schon mal zu Ausreißern führt. So heißt es dann, Ausreißern. Wie gesagt, verständlich sagen diese Gutachter der Bundeswehr, die Psychologen und Pfarrer, die dort den Jungens bei ihrem schweren Job zur Seite stehen. Verständlich, aber nicht zu billigen. Damit wir ein klein bisschen Musik haben, habe ich eine Platte mitgebracht von Fanny van Dunn. Dem ist aufgefallen, dass wenn man bei Jobs nicht nach dem Inhalt fragt, sondern immer nur fragt, wofür ist das gut, dass es dann eine sehr seltsame Verdrehung geht. Und dafür hat er ein Lied gemacht.
Hallo Leute, ihr hört Radio X, die Sendung Index und davon wieder die Unterabteilung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Wir machen eine zweiteilige Sendung zum Thema Bundeswehr, die ja kürzlich schwer ins Gerede gekommen ist, und befinden uns mitten im Teil 1, der befasst sich mit dieser Schädel-Affäre. Oder auch mit diesen Vorkommnissen, wie dass Teilnehmer des Kommandos Spezialkräfte sich an Misshandlungen, vielleicht gar Folter, von dem sogenannten Bremer Türken in Afghanistan beteiligt haben. Thematisch übrigens einschlägig, darf man durchaus jetzt auch dran denken, der Fall Abu Ghraib, oder die entsprechenden Vorfälle, die ja auch britische Soldaten produziert haben, oder ganz neuerdings sind jetzt niederländische Soldaten hier ins Gerede gekommen in Sachen Misshandlung von Gefangenen in Afghanistan. Und da sind wir bislang so weit gediehen, dass wir die werte Hörerschaft darauf aufmerksam machen wollten, die Aufregung um das Freizeitvergnügen Totenschädel aufspießen hat etwas durchaus Künstliches an sich, weil auf der anderen Seite doch jeder Mensch haargenau weiß, dass der Berufsstand des Soldaten ein inniges Verhältnis zum Tod an sich hat, ja überhaupt darin besteht. Der Soldat soll Tote beim Feind produzieren und dabei seinen eigenen Tod riskieren. Sein Staat auf dem Schlachtfeld setzt seinen Soldaten in Umstände, wo dessen eigenes Überleben unmittelbar damit zusammenfällt, dass er den Zweck seines Staates, einen feindlichen Staat zu besiegen, erledigt. Und da war das Argument von Andreas, hat mir schwer eingeleuchtet, zu einem solchen Berufsstand, mit diesem Berufsbild, ja, da gehört auch ein entsprechendes Berufsethos, wie jeder Beruf so sein Ethos hat. Und das dem Soldatenberuf entsprechende Ethos besteht erst einmal darin, man muss dem Soldaten einbläuen, dass dasjenige, was im normalen zivilen Leben streng verboten ist, anderen, und seien es selbst Ausländer, Gewalt anzudrohen oder gar Gewalt anzutun, das, was im normalen bürgerlichen zivilen Leben streng verboten ist, das ist im Kriegsfalle der Job des Soldaten und im Vorkriegsfalle übt er dafür. Diese geistige Verrohung wird am Soldaten hergestellt und das ist nur zu haben mit Hilfe eines Feindbildes, das den Feind ausmalt als den Inbegriff von, den Inbegriff von Scheiße. Und umgekehrt den eigenen Laden als den Inbegriff alles Guten, Wahren, Schönen, der höchsten Rechte ausmalt. So, jetzt geht's weiter. Und weiter geht es folgendermaßen. Obwohl ein Feindbild vonnöten ist, um den Soldaten funktionieren zu machen, obwohl dieses Feindbild von oben schwer bedient wird, nicht bloß im Sinne von, es wird jeweils bekannt gegeben, wer der Feind gerade ist, sondern dann wird der entsprechende Feind auch entsprechend ausgemalt. Also, auf der anderen Seite wird derselbe Soldat, der von oben mit einem Feindbild bedient wird, von seinem Staat dann auch wieder gewissermaßen zum Umgekehrten angehalten. Derselbe Staat, der bei seinen Soldaten für Feindbilder als sauwichtiges, gewissermaßen geistiges Rüstzeug sorgt, der mutet ihnen dann aber auch zu, sie sollen die besiegten feindlichen Kombattanten dann human behandeln, wie das so schön heißt. Und das ist nicht nur eine Redeweise und auch nicht nur eine moralische Handlungsanweisung oder so etwas, sondern im sogenannten Kriegsvölkerrecht hat sich unser Staat mit vielen anderen sogar gewissermaßen vertraglich verpflichtet, dass seine Soldaten sich an diese völkerrechtlichen Regelungen betreffend die Behandlung besiegter Feinde halten. Jetzt könnte einem am Kriegsvölkerrecht ja immerhin schon mal auffallen. Die meisten Leute loben das als eine Errungenschaft. Das Lob hat mir nie eingeleuchtet. Schon deswegen nicht, weil die Voraussetzung, dass man irgendwelche eingrenzenden Regelungen zum Krieg treffen kann. Die Voraussetzung dafür ist ja wohl, dass man Krieg die ganze Zeit unterstellt, sein Stattfinden unterstellt, die Gründe für den Krieg auch gar nicht behindern will und dann also daherkommt, wenn dieser Extremfall zwischen Staaten, sie machen mal wieder Krieg gegeneinander, wenn der eingetreten ist, dann erlässt man gewissermaßen in der Nachfolge von Krieg Regelungen, die darauf ausgehen, wie nach dem Gemetzel auf dem Schlachtfeld die Leutchen sich zu behandeln haben. Also bitte sehr, eine Hochachtung vor dem Kriegsvölkerrecht hat mir aus besagtem Grunde nie eingeleuchtet. Man sollte also ein bisschen vorsichtig sein damit, das zum Maßstab der Beurteilung von soldatischem Handeln zu machen. Im Einzelnen, oder was hier an der Stelle, über die wir reden, gerade einschlägig ist, das geht folgendermaßen. Dem durch ein Feindbild verhetzten Soldaten wird von seiner Obrigkeit und auch von seiner militärischen Obrigkeit dann auch wieder aufgetragen, dass er human mit besiegten feindlichen Kombattanten umgeht. Das sollte man sich mal einen Augenblick überlegen, was das wieder für ein Ding ist. Beim Schlachten selber, also bei dem Vorgang des Krieges, auf dem Schlachtfeld, da ist der Mensch total identifiziert damit, dass er die Rübe für seinen Staat hinhält. Und da hat auch das Kriegsvölkerrecht nichts dagegen, dass die Notwendigkeiten des Krieges, also das Ausschalten der feindlichen Kriegsmittel inklusive der feindlichen Soldaten, dass das seinen Gang geht und vonstatten geht. Im Erfolgsfalle, also wenn der feindliche Kombattant entweder getötet ist und insoweit inaktiv, oder wenn er gefangen genommen worden ist, ihm seine Knarre abgenommen worden ist und er in dem Sinne nicht mehr aktiv den Kriegszweck seines Staats vorantreiben kann. Also in diesen beiden Fällen, tote Soldaten des Feindes sollen ehrbar behandelt werden und gefangen genommene Soldaten des Feindes sollen ehrbar behandelt werden, weil sie können dem eigenen Kriegszweck als Gefangene ja nicht mehr schaden. Naja, dann kommt die Humanität des Völkerrechts zum Tragen. Will also gewissermaßen gesagt haben, das Vernichtungswerk, das jeder Krieg darstellt, das hat eigentlich gar nicht den Feinden in ihrer Eigenschaft als Menschen gegolten, sondern in ihrer Eigenschaft als Inventar der feindlichen Staatsgewalt. Deswegen sind dann Soldaten gemäß den völkerrechtlichen Verträgen, die ihr Staat eingegangen ist, sogar dazu verpflichtet, es beim Töten bzw. beim Entwaffnen des Feindes zu belassen und die sogenannten Exzesse bleiben zu lassen. Sonst landen sie am Ende allen Ernstes noch vor dem Kriegsgericht. Und diese doppelte Anforderung, ein verhetztes Feindbild, damit das Töten effektiv von der Hand geht, plus die Anforderung, den Besiegten oder den Getöteten moralisch einwandfrei zu behandeln. Diese doppelte Anforderung, tja, da habe ich das Gefühl, dass die so manchem Kämpfer fürs Vaterland mentalmäßig doch etwas überfordert. Er soll mit dem Einsatz seiner ganzen Person dem Kriegsgewerbe quasi unpersönlich, sachlich nachgehen. Das überfordert so manchen Kämpfer fürs Vaterland. Mit dem Einsatz seiner ganzen auf Nationalismus pur reduzierten Person, inklusive seiner ganzen Todesangst, soll er im nächsten Moment, nämlich bei erfolgreich entwaffnetem Feind, diesem dann auch wieder so begegnen, dass er dem ins Lager einweist, einen Zaun drum zieht, ihm Brot und Wasser zukommen lässt und ihn ansonsten in Ruhe lässt. Das ist eine leichte Überforderung der geistigen Rohheit, die an einem Soldaten als Berufsvoraussetzung notwendig anerzogen werden muss.
So, ihr hört Index und wir entwickeln heute einen Gegenstandpunkt und wir haben heute das Thema der Soldat. Wir haben das Kriegshandwerk anlässlich der sogenannten Soldatenskandale hat unsere KSK in Afghanistan tatsächlich mit den amerikanischen Freunden einfach mal einen in Deutschland lebenden malträtiert im Gefangenenlager, diesen sogenannten Bremer Taliban. Haben die das tatsächlich gemacht? Warum sind eigentlich unsere Soldaten in den Gegenden, wo sie stationiert sind, warum sind sie dort manchmal etwas roh unterwegs? Tja, wenn man an solchen Fragen sich zu schaffen macht, dann verpasst man das Handwerk. Das, was eigentlich gruselig und zur Ablehnung führen sollte am Soldaten, am Staat, der sich eben die Armee hält, an diesem Gewaltverhältnis, das unbedingt nach außen tritt und treten will. Und heutzutage heißt es ja, die Bundeswehr immer im Einsatz. Also nicht eine Armee, die irgendwo auf einen imaginären Einsatzzeitpunkt wartet, sondern mit großer Selbstverständlichkeit wird davon gesprochen, unsere Armee ist immer und überall und an ganz vielen Stellen der Welt im Einsatz. Also beschäftigen wir uns mal ohne persönliche Vorwürfe gegen die betroffenen Soldaten, sondern mehr mit dem Verhältnis, um das es hier geht, weil dieses seltsame, hier ist jemand aus der Reihe getanzt, tja, bringt einen doch eigentlich auf die Frage, was ist das eigentlich für eine Reihe, in der er da hätte stehen sollen. Also noch einmal dazu. Auftrag und Stellenbeschreibung auch der deutschen Bundeswehrsoldaten. Tja, was heißt es denn? Es heißt auf Befehl, wegen der weltweiten ausgreifenden Interessen der Nation, die Soldaten nicht zu beurteilen haben, schießen, töten, zerstören, dann, wenn es befohlen wird. An jedem beliebigen Platz der Welt. Menschen, die sie nicht kennen, mit denen sie auch überhaupt keinen Gegensatz hätten, wenn sie nicht in der Armee und als Bürger des Staates unterwegs wären, ja. Lebendiges Inventar eines fremden Staates, die muss man als Feinde, wenn der Feind eben ausgemacht ist, behandeln, sortieren. Und zwar aus einem einfachen Grunde. Sie sind Mittel des fremden Souveräns, wie man selber Mittel der eigenen Souveränität ist. Sie werden genauso behandelt als menschliches Inventar und damit als Machtquelle eines feindlichen Willens, wie man selber als Machtquelle des eigenen staatlichen Willens unterwegs ist. Jetzt sind die Soldaten in Afghanistan, wir haben über Feindbilder gesprochen. Es heißt immer in Deutschland, naja, Feindbilder haben wir eigentlich nicht. Wir bringen den Leuten ja im Grunde genommen nur den Frieden und das, was sie wollen. Vielleicht mal einen kleinen Gedanken auf das Peacekeeping, Stabilisierungstruppen in Afghanistan. Was ist da eigentlich los? Nach dem Kriegsende, nach dem Ende des unmittelbaren großen Durchsetzens, ist dieser Krieg ja einfach immer weiter unterwegs. Das Land und die Leute werden jeweils dem Befehl unterworfen, der jetzt über das Land ergeht. Der Befehl heißt, eine pro-westliche Regierung soll dorthin. Eine, die die Amerikaner ausgewählt haben und die auch den anderen, Europäern und so weiter, passt. Eine Besatzungstruppe ist über dieses Land verhängt worden. Eine Besatzung verhängt, eine Truppe dorthin geschickt worden. Und was ist ihr Auftrag? Naja, durch Androhung überlegener Gewalt den Willen der dort großen Herrschenden, der Clanführer, aber auch aller anderen, den Willen in diesem Land so zu gestalten, dass Gehorsam unter die Vorgaben der Sieger dann auch wirklich geleistet wird. Das Volk, tja, dem gegenüber treten diese Soldaten Deutschlands eben als Bedrohung, die klar macht, ihr habt jetzt Gehorsam den neuen Herren, Karzai, zu leisten. Und dieser Gehorsam, den setzen wir durch. Er schöpft seine Macht nicht aus einheimischen Quellen, sondern aus unseren Gewehrläufen. Und das müssen wir euch gegenüber durchsetzen. Und worin liegt nun die Aufforderung? Naja, man soll nicht jeden einfach jetzt, jeden Afghanen, wie im Krieg, wenn es angesagt wird, einfach als menschliches Inventar des Feindes im Zweifelsfall erschießen. Sondern jetzt geht es darum, das Feindbild, das darin besteht, diese Menschen sind die Manövriermasse des feindlichen Kommandos und daher gefährlich und zu beachten als diejenigen, auf die man aufpassen und gegenüber denen man Gewalt anwenden muss, dieses Feindbild nun ein wenig zu relativieren. Hier wird etwas getrennt und zwar sehr bedingt. Es wird eine Trennung zwischen der alten Staatsmacht und dem Volk aufgemacht. Man sagt, ihr wart doch wohl missbraucht, oder? Tja, und was ist jetzt die Bedingung, dass man diese Trennung gelten lässt? Ihr müsst jetzt parieren. Wir bringen euch eine neue Nation. Nation Building heißt das auf gut Englisch jetzt ja in aller Welt. Peacekeeping besteht darin, dass wir euch eine Souveränität, eine Staatsform verpassen, die einen und den entscheidenden Inhalt hat. Botmäßig müsst ihr sein. Frieden, was ist das eigentlich? Frieden heißt, dort muss Botmäßigkeit in jeder Hinsicht einreißen. Dauerhaft muss er erzwungen sein. Und die humanitäre Aktion der Bundeswehr, naja, die humanitäre Aktion der Bundeswehr ist eben Stabilität schaffen durch Bedrohung einerseits und dem Angebot leistet Gehorsam. Und darauf verweisen ja auch zurzeit alle die Verantwortlichen in den Ministerien und in den Zeitungen, wenn sie sagen, nun ja, unsere Leute dort werden unterschätzt im Norden Afghanistans. Ihre Tätigkeit dort, wenn sie dort abrücken würden, dann würde dort auf der Stelle die Stabilität zusammenbrechen. Was heißt das? Nun, was ganz Einfaches. Sie mit ihrer Sicherheitslage setzen dort gegen die Leute durch, gegen die Interessen, die in diesem Land herrschen, was Botmäßigkeit und damit Friedensvoraussetzung in diesem Land zu sein hat. Und die Soldaten, nun ja, die Soldaten legen dann Ehre ein, wenn sie das tun. Dann werden sie sogar, wie jetzt am Wochenende, am Volkstrauertag, geehrt. Und wenn sie dann tot sind, wird ihnen besondere Ehre erwiesen. Und dann sagt jemand wie unsere Kanzlerin, so habe ich es in der Zeitung heute gelesen, sie sagt, wir haben ein Vermächtnis von den Weltkriegstoten zu erfüllen. Das Vermächtnis der Weltkriegstoten heißt, mit unserer Armee überall in der Welt Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, kriegerische Durchsetzung, im Zweifelsfall eben gewaltsame Durchsetzung überall in der Welt, das ist das, was wir den vielen Millionen Großvätern und Urgroßvätern, die in den vergangenen Weltkriegen gefallen sind, schuldig sind. Auch eine interessante Klarstellung. Jetzt gehen wir nochmal auf den Totenschädelfall ein. Und zwar, warum eigentlich diese Aufregung? Es ist ja einerseits die Beschreibung, Deutschland setzt an den verschiedenen Orten, wo deutsche Truppen eingesetzt sind, Verhältnisse durch Drohung und Angebot, dass dort botmäßige Souveränität bitteschön einreißen soll. Im Kongo sollen die funktionieren, wie wir es von ihnen verlangen, in Afghanistan, auf dem Balkan und so weiter. Und jetzt eine Aufregung über dieses Totenschädelthema.
Ja, die Aufregung hatten wir vorhin schon mal darauf aufmerksam gemacht. Die macht ja gar kein Geheimnis draus. Was ihr Springpunkt ist, dass nämlich dieses Freizeitvergnügen der deutschen Jungs mit dem Schädel aufspießen ein Selbstbild ihrer politischen Auftraggeber zu blamieren droht. Also es reflektiert sich in der nationalen Aufregung über die Schädelkiste durchaus so etwas wie die aktuelle Interessenslage des deutschen Imperialismus. Und dieses vergleichsweise alberne Vergehen dieser Schädelhainis, also vergleichsweise albern, sage ich deswegen, weil ich es vergleiche mit ihrem tatsächlichen Dienst, der im Beherrschen fremder Leute besteht und notfalls im Produzieren von Totenschädeln. Das war mein Vergleichspunkt. Also dieses Vergehen der Schädelhainis, das wiegt heutzutage bei uns deswegen so schwer, weil es wirkliche Berechnungen und eine berechnende Selbstdarstellung des deutschen Imperialismus von heute konterkariert. Die Berechnungen lassen sich in zwei Punkten wiedergeben. Erstens, heutzutage ist es soweit, Deutschland will sich auf der Welt nicht mehr sehen lassen, ohne zu den paar ganz erlesenen Mächten zu gehören, die sich zu der politischen Disziplin namens Weltordnung berufen sehen. Zu dieser Weltordnung gehört, und das wirft dann auch schon gleich ein Licht darauf, was sie taugt, der Einsatz von Militär unbedingt dazu. Also gewaltsame Durchsetzung gegenüber fremden Mächten ist ein Inbegriff dieser modernen Weltordnung. Dazu passt dann auch sehr schön, dass der Einsatz des Militärs längst schon out of area stattfindet. Also keinerlei räumliche Begrenzung, meinetwegen auf NATO-Gebiet oder was weiß ich, mehr dulden mag, sondern die Weltordner aus Berlin, die unbedingt so heiße Fragen, nämlich welche vom Kaliber Krieg und Frieden, mitentscheiden wollen, die sind deswegen also zu dem Befund gekommen, den der Struck da seinerzeit dann so plakativ zusammengefasst hat, mit diesem Spruch, also wird Deutschland am Hindukusch verteidigt. Sollte man dann auch nach der Seite hin ernst nehmen? So ein Monster ist dieses Deutschland, zu einem solchen Monster ist dieses Deutschland also aufgewachsen, dass seine Interessen, weiß Gott wo auf der Welt, kriegerisch verteidigt gehören. Der zweite Punkt, der einem da auffällt, ist, also wegen dem ersten Punkt sind unsere Jungs überhaupt nach Afghanistan gekommen. Der zweite Punkt ist, noch beim imperialistischen Einsatz will Deutschland seinen Bündnispartnern und konkurrierenden Mitaufsehern Konkurrenz machen. Am Afghanistan-Schauplatz wird Wert gelegt, man muss vielleicht sagen, noch Wert gelegt, auf eine Selbstdarstellung nach dem folgenden Muster. Unser Militarismus, der aus Berlin, der tritt noch im Krieg quasi zivil auf, baut Kindergärten für afghanische Waisen und so weiter und so zu. Auf jeden Fall tritt er ganz zivilisiert in Aktion und mag sich damit erklärtermaßen unterscheiden von amerikanischen oder britischen Militärs. Diese Unterscheidung sollen interessierte Drittstaaten uns lohnen, indem sie in ihrer Politik ihrerseits einen Unterschied machen zwischen den USA und Deutschland, obwohl bitte sehr USA und Deutschland als Bündnispartner auftreten. Der Unterschied besteht in deutscher Optik ungefähr darin, die USA erledigen die kriegerische Drecksarbeit, womit man sich bei aller militärischen Effektivität dann auch so manchen Feind in der Welt schafft. Und Deutschland, gewissermaßen im Windschatten der von US-Kriegen hergestellten Verhältnisse, tritt dann in einer gewissen Distanz zur Militärmacht USA auf und lässt seine Neigung zu Verhandlungslösungen heraushängen, die dann von diesem ewig grinsenden Steinmeier da regelrecht verkörpert werden. Der ist die Charaktermaske dafür. Wofür? Ja, dafür eben, dass Deutschland auf Grundlage von US-amerikanischen Kriegsdrohungen widerborstigen Staaten die Alternative anbietet, sie könnten auch friedlich kapitulieren.
So, wir sind zu Ende mit unserer Sendung. Wir haben einen Blick auf das geworfen, was hierzulande die Armee ist. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich für ein Job ist, der dort so ohne weiteres affirmiert, so ohne weiteres für selbstverständlich genommen wird, wenn hierzulande gefragt wird, machen denn die Soldaten ihren Job gut? Wir werden das nächste Mal, das ist in 14 Tagen, hier am gleichen Sendeplatz uns darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Interessen, die so weltausgreifend sind, dass am Hindukusch Krieg geführt wird und die Deutschen unbedingt dabei sein müssen und an 8 und 9 und 10 Stellen der Welt auch noch. Das für heute. Wir werden diese Sendung auf www.farberot.de für Hörer noch einmal zur Verfügung stellen und in den nächsten Tagen, dort sind auch alte Sendungen. Wer Material zu dieser Sendung sucht, wird bestimmt fündig auf der Seite www.gegenstand.com. Dort gibt es vieles umsonst herunterzuladen, viel Material also. Und das war es für heute.